Wisst ihr, was das einzige Problem in der Gemeinde der Thessalonicher war? Wenn man den Thessalonicher Brief liest, dann sprüht er nur so von Freude und Begeisterung des Apostels über diese wunderbare Gemeinde, die in Thessalonich entstanden war. Ich erinnere kurz daran, auf seiner zweiten Missionsreise, nachdem Paulus und seine Begleiter Silas, Timotheus und andere die heutige Türkei durchreist haben, begegnet ihm im Traum ein Mann und sagt zu ihm, komm herüber und hilf uns. Und dieser Mann stammt aus Troas, der Stadt in Mazedonien, heutigen Griechenland. Und er bittet den Paulus also, nach Europa zu kommen, würden wir heute sagen. Und so geschieht es, dass Paulus dann die Provinz Mazedonien aus dem Norden Griechenlands durchreist. Er kommt nach Philippi, dort entsteht die Philippergemeinde und dann kommt er nach Thessalonich. Apostelgeschichte 17, Abvers 1. Und er findet dort offene Ohren fürs Evangelium. Es bekehren sich Menschen. Er hat nur 3 Sabbate Zeit, um dort zu lehren, weil dann wird eine Verfolgung gegen ihn losgetreten und er muss fliehen. Er flieht Richtung Süden nach Beröa, nach Athen und dann nach Korinth. Er hat also nur kurze Zeit gehabt, um die Thessalonicher zu evangelisieren und zu belehren. Timotheus kehrt nach Thessalonich zurück und dann wiederum zum Paulus und berichtet ihm, wie es den Thessalonichern geht. Paulus ist, wie gesagt, sehr erfreut über die Nachrichten, die Timotheus und Silas ihm bringen. Aber er macht sich doch einige Sorgen. Eine Sorge besteht darin, dass sie nicht richtig verstanden haben, was Paulus ihnen in Bezug auf die Zukunft mitgeteilt hat. Und so finden wir im ersten und im zweiten Thessalonicher Brief, die er beide von Korinth aus schreibt, wo er 1,5 Jahre bleibt, in diesen beiden Thessalonicher Briefen spricht Paulus sehr viel über die Zukunft, über das Kommen des Herrn, die Entrückung, den Antichristen. Im ersten Thessalonicher Brief finden wir in allen 5 Kapiteln, in jedem Kapitel Hinweise auf die Wiederkunft Christi. Das war ein Problem. Sie waren auch von Verführern diesbezüglich falsch belehrt worden. Und es waren Zweifel in ihren Herzen aufgekommen. Aber ansonsten waren sie eine vorbildliche, engagierte, freudige Gemeinde. Ein Schlüsselvers ist zum Beispiel 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Denn sie selbst berichten, also die Menschen aus den Provinzen Mazedonien und Achaia, die das gehört hatten, dass die Thessalonicher sich bekehrt hatten, sie berichteten, welchen Eingang die Apostel bei den Thessalonichern hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Die Thessalonicher sind sprichwörtlich bekannt geworden als Gläubige, die sich radikal von den Götzen abgewandt hatten, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Die Zeit fehlt uns jetzt, das näher zu untersuchen, aber das kommt immer wieder, wenn wir den 1. Thessalonicher Brief lesen, wie dankbar Paulus dafür ist. Und in den ersten 3 Kapiteln erinnert er an seine Zeit bei den Thessalonichern, wie diese Beziehung zwischen ihm und ihnen entstanden ist und wie sie eifrig waren im Glauben, trotz Verfolgung. Und erst ab Kapitel 4 fängt er an, sie zu unterweisen und sie zu ermahnen. 1. Thessalonicher 4, Vers 1, im Übrigen nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch. Und jetzt kommt er mit einigen Punkten. Unter anderem in den Versen 1 bis 8 geht es um sexuelle Reinheit, dass sie sich abgrenzen sollten von den Sitten und Gebräuchen der Griechen, der Heiden, die um sie herum lebten. Und dann die Verse 9 bis 12. Darum soll es heute gehen, unter dem Titel Auferstehungsleben kontra Schwärmerei. Und das war, glaube ich, das wirkliche Thema bei den Thessalonichern, das Paulus ansprechen musste, weil wir werden sehen, er nimmt es im zweiten Thessalonicher Brief noch einmal auf Und zwar unter einem sehr viel strengeren Ton. Hier ist er zunächst einmal recht freundlich. Lesen wir den Text in 1. Thessalonicher 4, die Verse 9 bis 12. Ich lese ihn vor, wer keine Bibel hat, kann auch einfach an die Leinwand gucken. Paulus sagt nun Folgendes: Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Denn das tut ihr auch allen Brüdern gegenüber, die in ganz Mazedonien sind. Erinnert noch einmal an ihre Liebe, an ihre feurige Bruderliebe. Die übrigen Gemeinden in Mazedonien hatten die Thessalonicher so erfahren. Ich weiß nicht genau, wie man das zu verstehen hat. Vielleicht waren sie besonders eifrig im Aufnehmen von verfolgten Geschwistern, die aus ihren Städten vielleicht nach Mazedonien geflohen waren. Oder sie sind in diese Städte gegangen, haben den Geschwistern dort geholfen, vielleicht beim Bau ihres Gemeindelokales. Auf jeden Fall war ihre Liebe, ihre Hingabe, ihre Opferbereitschaft für die Geschwister in ganz Mazedonien bekannt geworden. Und jetzt fährt Paulus fort, 10b, wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen. Also nicht an Gewicht zuzunehmen, sondern an dieser Liebe noch zuzunehmen. Und du fragst dich, ja, jetzt hat er sie so gelobt für ihre Liebe, für ihren Einsatzeifer. Wie soll das jetzt noch steigerbar sein? Wie können sie jetzt noch mehr lieben? Und jetzt kommt so eine Art Dämpfer. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und, worin besteht das jetzt? Euch zu beeifern, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar wandelt vor denen, die draußen sind und niemand nötig habt. Ich frage mich, ob da ein bisschen Ironie drin steckt in diesen Worten. Er sagt, ihr liebt so sehr eure Brüder und sicher auch die Verlorenen, die ihr evangelisiert. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das noch steigern könnt. Indem ihr euch beeifert oder eure Ehre da reinsetzt, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun, mit euren eigenen Händen zu arbeiten. So wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar wandelt vor denen, die draußen sind und niemand nötig habt. Komisch, oder? Warum ist das eine Steigerung der Liebe? Warum hat das überhaupt mit Liebe zu tun, mit den eigenen Händen zu arbeiten? Ich glaube, dass die Thessalonicher Gefahr liefen, in ihrem Eifer, in ihrer Freude über die Auferstehung des Herrn Jesus, in der Erwartung seines Kommens, in die Schwärmerei abzugleiten. Ich sage das jetzt nicht, weil ich denke, dass bei euch dieses Problem besteht. Ich kenne euch ja auch nicht als Gemeinde. Aber wir haben bei uns so die Gewohnheit, wie ihr auch, hier geht es durch den ersten Johannesbrief. Bei uns in der Gemeinde sind wir auch vor einiger Zeit durch den ersten Thessalonicher Brief gegangen. Und der Vorteil ist, man kommt dann auch zu Stellen, die man so selber nicht ausgewählt hätte, wenn man einfach sich sagen würde, ich suche mal so Abschnitte raus, die mir besonders gut gefallen. Und ich hatte die Aufgabe, diese Verse 9 bis 12, die wir jetzt eben gelesen haben, besonders vorzubereiten. Und erst wusste ich nicht so richtig, was soll ich damit anfangen? Und als ich mir dann genauer Gedanken gemacht habe und die ganze Geschichte der Thessalonicher nochmal angeschaut habe, da wurde mir das so wichtig. Es besteht die Gefahr, dass wir überdrehen und gewisse Pflichten vergessen, die sehr wichtig sind. Ein kurzer Rückblick auf Apostelgeschichte 17, Verse 1 bis 3, dort finden wir ein interessantes Detail. Apostelgeschichte 17, Vers 1. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war, also Paulus und seine Begleiter. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und dass dieser, sprach er, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Und einige von ihnen glaubten und schlossen sich Paulus und Silas an und von den anbetenden Griechen eine große Menge und von den vornehmsten Frauen nicht wenige. Auferstehung, Bekehrung, Griechen, die anbetenden Griechen, das waren die, die eigentlich den Gott der Juden schon irgendwie kennengelernt hatten und ihn anbeteten, die bekehren sich jetzt zum Glauben an den Messias, Jesus Christus. Und dann heißt es am Ende von Vers 4, von den vornehmsten Frauen nicht wenige. Die vornehmsten Frauen, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das waren einfach begüterte Frauen, wohlhabende Frauen. Wir denken an die Lydia, die Purpurkrämerin. Also die Gemeinde in Thessalonich war eine Gemeinde, die nicht arm war. Die hatten Geld durch mehrere Frauen, die aus irgendeinem Grund ein größeres Vermögen hatten. Und jetzt können wir uns gut vorstellen, wie junge, eifrige Thessalonicher, die sich bekehrt hatten, sich sagten, die Schwestern hier, die haben noch genug Geld und die sind so barmherzig und so lieb und so freigebig, dann melden wir uns gerne bei denen an, dass die uns was abgeben und wir evangelisieren nur noch. Wir verteilen nur noch Traktate, wir machen Kampagnen, macht eh mehr Spaß als arbeiten. Können wir doch gut nachvollziehen, oder? Und Paulus hörte das, als Silas und Timotheus nach Korinth kamen und sagten, du, den Thessalonichern geht's blenden, die brennen für den Herrn, ihre Liebe ist sprichwörtlich. Aber da ist was eingerissen. Die haben aufgehört zu arbeiten. Die evangelisieren nur noch. Ja, und wovon leben sie, sagte Paulus? Ja, da sind doch diese reichen Schwestern, die sich bekehrt haben. Die zahlen jetzt immer für die. Ich glaube, das war ein echtes Problem. Und wir werden das gleich im zweiten Thessalonicher Brief noch sehen, dass der Paulus das noch viel deutlicher anspricht. Was ist Schwärmerei? Was ist Schwärmerei? Erinnert ihr euch noch an den 21. Mai 2011? Erinnert euch nicht daran, da ist nämlich überhaupt nichts geschehen. Aber da war in den USA das Family Radio in der Stadt Philadelphia, geleitet von einem Harold Camping. Der hatte ausgerechnet, dass Jesus am 21. Mai 2011 wiederkommen würde. Und einige Monate zuvor hatte er das bekannt gegeben. Und alle seine Anhänger, die ihm glaubten, fingen dann an, alles zu verkaufen und so T-Shirts zu drucken. König Jesus kommt wieder am 21. Mai 2011. Oder sie rannten mit solchen Plakaten rum. Gerichtstag, 21. Mai 2011. Sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Und dann kam der 21. Mai 2011 und es geschah überhaupt nichts. Das ist Schwärmerei. Schwärmerei bedeutet religiöser Eifer, der über das Wort Gottes hinausgeht. Oder wir könnten es mit anderen Worten sagen, wenn die eigenen Gedanken dem Heiligen Geist zugeschrieben werden. Ich rechne irgendwas aus meiner eigenen Fantasie und dann sage ich, am 21. Mai 2011 kommt der Herr wieder. Das ist meine eigene Fantasie. Aber ich sage, der Heilige Geist hat mir das gezeigt. Und dann passiert nichts. Und was passiert dann? Dann werde ich ausgelacht. Und die Ungläubigen sagen, ja typisch, biblische Prophetie. Und sie schütten das Kind mit dem Bad aus. Das Kind ist die wahre, gute biblische Prophetie und das Bad, das sind die falschen Propheten, die irgendwas erfinden, eben als Schwärmer. Und am Schluss die biblische Prophetie ins Lächerliche ziehen, weil ihre Prophezeiungen nicht eintreffen. Ich habe jetzt in diesen Tagen wieder gelesen, ist irgendeine wieder aufgestanden und hat gesagt, ich habe die Berufung, ganz Europa zu erwecken. Es wird eine so gewaltige Erweckung kommen in Europa, wie es sie noch nie gegeben hat in der Kirchengeschichte. Aber das habe ich vor 30 Jahren schon gelesen, als ich zum Glauben kam, da war es ein anderer. Und dann immer wieder, ich will jetzt keine Namen nennen, aber passt auf, wenn irgendwelche Christen etwas sagen, irgendeine Prophetie rauslassen, das ist gefährlich. Es gibt auch andere Formen von Schwärmerei. Wir kannten zum Beispiel eine junge Schwester, die bereitete sich aufs Abitur vor und hatte keine große Lust zu lernen und hat dann plötzlich die Erleuchtung bekommen, ich muss ja nur loben und beten und singen. Und dann schenkt der Herr mir, dass ich auch ohne große Mühe durchs Abitur komme. Und sie hat es nicht geschafft. Das ist Schwärmerei. Weil wenn du vor Menschen eine Prüfung ablegst und hast nichts gelernt und erwartest dann, dass du eine 1 plus kriegst, dann erwartest du, dass die lügen. Weil die ja dann sagen würden, der hat den Stoff perfekt verstanden obwohl du nichts gelernt hast und auf deinem Ausweis steht etwas, was gar nicht stimmt, was gar nicht der Realität entspricht. Im 16. Jahrhundert, zur Zeit der Reformation, da haben die Reformatoren einerseits leider gegen, wir würden heute sagen, Freikirchen gekämpft. Zwingli, mein Landsmann, Huldrych Zwingli aus Zürich, ich bin Schweizer, ich heiße Schiebli, ich komme auch aus Zürich, der hat die Täufer bekämpft. Der hat sie sogar ersäufen lassen in der Limmat, dem Fluss, der den Zürich See verlässt in Richtung Westen. Das ist ein Schandfleck in der Geschichte der Reformation. Aber es gibt auch Kirchenhistoriker, auch Gläubige, die sagen, wir müssen die Reformatoren schon ein bisschen verstehen. Das waren auch zum Teil ganz große Schwärmer, diese Freikirche damals. Also unter den Täufern in der deutschen Schweiz, von ihnen gibt es Zeugnisse, die berichten, wie die dann nackt durch die Felder streift und sagten, wir sind wieder im Garten Eden, wir sind erlöst, alles ist vergeben, wir sind wieder im Paradies. Und das konnten die Sittenwächter des strengen Reformators natürlich nicht dulden. Man muss ja nicht gleich in der Limmat ersäufen, aber das waren Schwärmer. Wir sind nicht wieder im Garten Eden durch die Vergebung. Selbst die Erlösten im Himmel tragen weiße Kleider. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit Christi, aber wir kehren nicht zurück in die Unschuld des Garten Edens. Und ich könnte reihenweise jetzt schwärmerische Beispiele erzählen. Und das kommt ganz einfach daher, dass wir immer wieder Gefahr laufen, in die Bibel etwas hineinzulesen, was sie nicht wirklich sagt, was aber unseren Vorstellungen, unseren Gedanken oder auch unseren Wünschen entspricht. Das Echo unserer Seele finden wir in der Bibel wieder und dann lesen wir nicht das, was der Heilige Geist in die Bibel hineingelegt hat, sondern was wir hineinlesen. Das nennt man dann nicht Exegese, sondern Eisegese. Ich lese was hinein in den Text. Und das war auch die Gefahr bei den Thessalonichern. Jesus kommt wieder. Wir sind mit ihm auferstanden. Wir sind mit ihm versetzt in die himmlischen Örter. Und jetzt lasst uns nur noch evangelisieren. Paulus sagt, nein, ihr müsst noch zunehmen in der Liebe und ihr müsst arbeiten, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun. Das heißt nicht, dass ein Christ unbedingt selbstständig sein muss. Er darf auch angestellt sein. Das sehen wir in anderen Briefen. In Verbindung mit den Knechten, die ihren Herren dienen sollen, still zu sein, mit den eigenen Händen zu arbeiten, damit man nicht abhängig ist von anderen. Jetzt muss ich hier eine Klammer einfügen. Ihr werdet mir sagen, ja Marc, arbeitest du nicht für die Zentralafrika-Mission? Und hier ist der Markus hier, der bei Heutelbach arbeitet. Ist im Urlaub. Ha? Ja, wie ist das denn jetzt mit euch Missionaren oder mir Missionar? Wir arbeiten ja nicht, wir leben ja von Spenden, genau das, was die Thessalonicher taten und bei den begüterten Schwestern anklopften. Nun, es gibt dieses Prinzip. Als ich mit 31 Jahren Martin Vetter kennenlernte, er besuchte uns in der Schweiz, die Umstände will ich jetzt nicht ausführen, das würde so viel Zeit rauben. Ich war Verwalter in einem Supermarkt in den Schweizer Bergen, in Ernen im Goms, das ist ein Tal im Wallis, das von Brieg zum Furkapass hochführt. Und wir waren extra ins Wallis gezogen, um dort zu evangelisieren. Aber ich arbeitete, wie gesagt, als Verwalter von zwei Supermärkten, hatte ein geregeltes Einkommen. Wir wollten einfach in Tuchfühlung gehen mit der Bevölkerung. Und in einem Supermarkt tut man das natürlich. Kommen die Leute und kaufen die Dinge ein, die sie fürs tägliche Leben brauchen. Und Martin Vetter erklärte mir dann, dass er eine Arbeit, ein Missionswerk mit Bibelkursen aufgebaut hätte und dass das immer größer wurde in Afrika und er unbedingt französischsprachige Mitarbeiter suchte. Und ich habe ihm gesagt, er würde mich natürlich sehr freuen, denn die Walliser als gute, treue Katholiken waren nicht sehr offen fürs Evangelium. Außerdem waren sie sehr wohlhabend geworden durch den Tourismus. Früher waren sie mausarm, weil das Wallis war immer zu im Winter, 6 Monate lang. Da gab es nur das Rhonetal ist nach Westen geöffnet zum Genfersee hin und da konnte man im Winter noch ins Wallis hineinfahren, aber sonst war es umgeben von 4000 Meter hohen Bergen. Aber durch den Tourismus dann Mitte, Anfang 20. Jahrhundert, durch die Pässe, die auch gebaut wurden und durch die Tunnels, Lötschberg, Simplon-Tunnel, ist das Wallis dann zugänglicher geworden und durch den Tourismus sind sie recht wohlhabend geworden. Wenig offen fürs Evangelium. Und wir lernten Afrikaner kennen, Flüchtlinge im Wallis damals 1992, die wollten das Evangelium hören. Und Martin sagte uns, du, die Afrikaner sind total offen. Und ich habe eine Arbeit mit Bibelkursen, ich komme nicht mehr hinterher. Viele Anfragen, auch aus den westafrikanischen frankophonen Ländern, Côte d'Ivoire, Togo, Benin, Niger, Senegal und so weiter, könntest du mir nicht helfen? Ich habe gesagt, ja, ich arbeite hier in der Konsumgenossenschaft Ernenbin. Wovon soll ich leben? Er hat gesagt, ja, schauen wir mal ein paar Bibelstellen an. 1. Korinther 9, Vers 7, da heißt es, dass es auch das Prinzip gibt, dass jemand vom Evangelium leben kann. 1. Korinther 9, Vers 7. Wer tut jemals Kriegsdienst auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Das sind die Bilder, die der Paulus benutzt. Und dann sagt er, rede ich etwa nach Menschenweise? Oder sagt nicht auch das Gesetz dies? Du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden? Vers 13. Wisst ihr nicht, dass die, die mit den heiligen Dingen beschäftigt sind, aus dem Tempel essen? Dass die, die am Altar dienen, mit dem Altar teilen? Also die Priester im Alten Testament, die dann auch von dem Fleisch etwas abbekamen. So hat auch der Herr für die, die das Evangelium verkündigen, angeordnet, vom Evangelium zu leben. 1. Timotheus 5, Vers 17. Auch nochmal eine interessante Stelle. 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die wohl vorstehen, lasst doppelter Ehre würdig erachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Es ist also durchaus ein biblisches Prinzip, dass wer dem Evangelium dient, auch vom Evangelium leben soll. Wer im Wort arbeitet, wenn das in der Gemeinschaft der Gläubigen so abgesprochen ist, er auch als dreschender Ochse von denen etwas bekommt, denen er dient mit dem Wort. Das gibt es als Prinzip. Aber es ist sehr wichtig, dass die, die diesen Schritt tun, den nicht tun, weil sie selber sagen, so, ich gehe jetzt in den vollzeitlichen Dienst und ich mache die Hände weit auf und ihr dürft mich alle unterstützen, sondern das sollte eigentlich immer so funktionieren, dass jemand zu so einem Dienst ermutigt wird. Von den Geschwistern, denen er bereits dient, oder dass er sich zumindest in einem Dienst bereits bewährt hat und von anderen Geschwistern dazu angespornt wird, jetzt in einen vollzeitlichen Dienst zu gehen, wie wir das so nennen. Und ich kann mit gutem Gewissen sagen, alle, die wir bei der Zentralafrika-Mission arbeiten, wir sind nicht aus der Verlegenheit der Arbeitslosigkeit in diesen Dienst gegangen, weil wir gesagt haben, ja, ist eigentlich toll, Geld zu bekommen, ohne dass man arbeitet und dass man von Spenden leben kann. Das finden wir ganz cool. Nein, wir haben alle irgendeine Arbeit gehabt in der Welt und sind in diesen Dienst gerufen worden, dazu ermutigt worden, dazu eingeladen worden und haben auch nicht, was unseren Verdienst angeht, dann mehr, sondern immer weniger verdient als vorher. Also es gibt dieses Prinzip. Drum wollen wir das, wie ich mir das selber auch immer wieder sagen, wenn der Herr mich zurück in meinen Beruf schicken will, dann gehe ich gerne zurück, ich habe meinen Beruf gerne getan. Aber wenn er es so führt, dass die ZAM weiter existieren darf oder eben Heukelbach oder andere Missionswerke oder ihr Missionare unterstützt, die in Indonesien, Papua-Neuguinea, Afrika oder sonst wo dienen, dann ist das ein biblisches Prinzip. Aber kehren wir zurück zu den Thessalonichern. Ihr Problem war, wie gesagt, dass junge Gläubige kurz nach ihrer Bekehrung das Arbeiten aufgehört hatten und sich gesagt haben, wir wollen die wenige Zeit, die uns noch bleibt, bis zur Rückkehr des Herrn, mit Evangelisieren oder sonstigen Dingen verbringen, die dem Reich Gottes viel mehr nützen, als wenn wir arbeiten würden. Ich möchte kurz mit einem Missverständnis aufräumen. Wenn ich eben vom vollzeitlichen Dienst sprach, dann ist das nicht so, dass nur die, die von den Spenden von anderen Christen leben, im vollzeitlichen Dienst stehen. Wir dienen dem Herrn immer vollzeitlich. Das wird deutlich durch Stellen wie zum Beispiel im Kolosserbrief, wo es um die Knechte geht. Kolosser 3, Vers 22. Ihr Knechte, gehorcht in allem euren Herren nach dem Fleisch, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn oder wie wenn ihr für den Herrn arbeiten würdet und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Also selbst wenn du irgendwo am Fließband eine Arbeit machst, die du nur tust, weil du einfach irgendwie Geld verdienen musst, dann dienst du da dem Herrn. Und du darfst deine Arbeit als Gottesdienst ansehen. Ja, du sollst sie sogar als Gottesdienst ansehen. Du dienst nicht in erster Linie einem menschlichen Herrn und Arbeitgeber, sondern du dienst Christus. Das sagt er hier zu Sklaven, die noch nicht mal etwas verdienten. Die gehörten ihren Herren mit ihrem Leib, mit ihrer Existenz und ihre Herren konnten mit ihnen machen, was sie wollten. Und das war eine totale Revolution in der Arbeitswelt damals, dass Menschen, die das Evangelium gehört hatten, sich sagen sollten, ich arbeite jetzt nicht mehr für einen Sklavenhalter, sondern ich arbeite als Berufener für den König der Könige, Jesus Christus. Er sagt das Gleiche, dreimal betont er es, ihr sollt nicht den Menschen dienen in Menschengefälligkeit, sondern dem Herrn, Vers 22. Arbeitet von Herzen als dem Herrn, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung empfangen werdet. In Epheser 6, ähnliche Worte. Epheser 6, Vers 5. Ihr Knechte, gehorcht den Herren nach dem Fleisch, also euren irdischen Arbeitgebern oder Sklavenhaltern, mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem Christus. Also auch hier der gleiche Gedanke. Dient euren Herren, wie wenn ihr Christus dienen würdet. Nicht mit Augendienerei, als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut und mit Gutwilligkeit dient, als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass was irgendein jeder Gutes tut, er dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Ein Elsässer, also ein Franzose, der bei der französischen Staatsbahn arbeitete, sagte mir einmal, die Elsässer sprechen ja Deutsch als einziges Völkchen in Frankreich, die Deutsche Bundesbahn in Französisch heißt SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer Fédéraux. Und er hat gesagt, im Elsass übersetzen wir das anders. Saufet nummer, der Chef ist fort. Könnt ruhig saufen, der Chef guckt nicht. SNCF. Und das ist ja das, was sofort in unserer Logik, in unserer gefallenen menschlichen Natur sich einschaltet. Wenn der Chef nicht guckt, dann kann man machen, was man will. Das Dumme ist nur, jetzt als Christen arbeiten wir für einen Chef, der immer guckt. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und ihm sollen wir dienen. Also ob du als Missionar irgendwo in Papua-Neuguinea oder bei der Zentralafrika-Mission oder bei Montaplast, eine große Firma in Morsbach am Fließband arbeitest, du bist immer im vollzeitlichen Dienst. Und du sollst in dieser Liebesübung zunehmen, nach dem, was wir in 1. Thessalonicher 4, 9 bis 11 gelesen haben, sie sollten zunehmen in der Liebe, indem sie dieses Liebesprinzip verinnerlichten. Auch wenn ich eine völlig stupide Arbeit mache, ich mache es wie für den Herrn. Und natürlich diene ich dadurch den Menschen in meiner Arbeit, aber ich diene auch dadurch den Menschen, dass ich mein eigenes Geld verdiene und dann von niemandem abhängig bin und selber für mich sorgen kann. Auch das ist ein Liebesdienst an deinen Mitmenschen. Jetzt muss ich allerdings betonen, dass es Menschen gibt, die nicht arbeiten können. Wir kommen gleich darauf zurück, auf das, was der Paulus dann in Thessalonichern im zweiten Brief sagt. Nach Epheser 4, Vers 28 gibt es dieses Prinzip, dass Menschen, die bedürftig sind, wirklich die anderen brauchen. Wir finden in diesem Vers, Epheser 4, 28, drei Stufen. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr mit seinen Händen. Das ist ja der erste Schritt, wenn jemand zum Glauben kommt. Als Ungläubiger, ich bin mit 20 Jahren zum Glauben gekommen, als Teenager, ich hatte gestohlen. Und mein erster Schritt, als ich zum Glauben gekommen war, war, dass ich das, was ich gestohlen hatte, demjenigen, den ich bestohlen hatte, ihm das zurückbrachte. Und jetzt nicht mehr stehlen würde. Das ist eine wichtige Herzensveränderung, ja. Wir hatten mal einen Mann, der war etwa 50 Jahre alt in Morsbach, der hat sich interessiert für den Glauben. Und er wurde schon erweckt, würde ich sagen. Und dann hat er mir gesagt, du, gestern hatte ich kein Geld für Zigaretten und dann musste ich die klauen. Ich brauchte die ja. Und heute, wo du mir das jetzt alles so erklärt hast, frage ich mich, ob ich nicht zu Aldi gehen soll, um diese Zigaretten zu bezahlen. Ich sage, ja, genau richtig. Erste Regung von Glauben, von Glaubensgehorsam. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Aber damit sind wir noch keine Glaubenshelden. Da kommt das Zweite. Er arbeite vielmehr mit seinen Händen, dass er jetzt nicht mehr abhängig ist und als Sozialschmarotzer lebt. Aber das ist immer noch nicht das höchste Niveau. Das höchste Niveau ist, dass du noch mehr arbeitest, um abgeben zu können für die, die bedürftig sind. Und es gibt Bedürftige, wird es immer geben. Das ist unser soziales Sicherungssystem. Das ist höchst biblisch nach Epheser 4, Vers 28. Dass wir arbeiten und Geld abgeben für die, die es dann brauchen, wenn sie nicht mehr arbeiten können. Rentenversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung. Das ist sehr gut, das ist sehr biblisch. Also ich will keinem ein schlechtes Gewissen einreden, der von der Rentenversicherung lebt. Das ist ein Prinzip, das wir so eingerichtet haben in unserer Gesellschaft. Du hast jahrzehntelang eingezahlt, jetzt sollst du auch davon leben. Jetzt bist du bedürftig, weil du älter geworden bist. Und wenn du einen Unfall gehabt hast und die Krankenkasse in Anspruch nehmen willst, es ist in Ordnung. Aber was nicht in Ordnung ist, ist das, was Paulus dann im zweiten Brief den Thessalonichern schreibt, dass nämlich die, die arbeiten konnten, nicht arbeiten wollten. Und dann wird er sehr streng. 2. Thessalonicher 3, die Verse 10 bis 12. Den 2. Thessalonicher Brief schreibt Paulus, man weiß es nicht genau, aber sicher noch von Korinth aus, eben in diesen anderthalb Jahren, wo er in Korinth immer wieder hörte von den Thessalonichern. Und nach dem ersten Brief hörte er, dass immer noch einige Dinge nicht ganz klar waren, und hat er den zweiten Brief geschrieben. Es ging auch wieder um Prophetie, um den Antichristen, unter anderem in Kapitel 2. Aber in Kapitel 3, in seinem zweiten Brief, spricht er jetzt das Thema vom Arbeiten noch einmal an. Und er sagt Folgendes. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dieses, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben. Unnützes treiben. Schwierig wirklich zu wissen, was die taten. Aber eben auf dem Hintergrund ihres großen Eifers fürs Evangelium und dass er sonst ihnen keine Vorwürfe macht, schließen wir daraus, dass sie eben aus Beweggründen der Schwärmerei nicht mehr arbeiten wollten. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Vers 12, solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie in der Stille arbeitend ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, ermattet nicht, Gutes zu tun. Also er wird sehr formell, Vers 10 noch einmal, geboten wir euch dieses. Und Vers 12, solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus. Also das scheint Gott schon sehr, sehr wichtig zu sein, dass wir von der ungläubigen Welt, die uns umgibt, nicht als solche wahrgenommen werden, die jetzt im Namen Jesu von den Gütern der Welt profitieren. Sozialschmarotzer. Ich weiß noch damals in der Schweiz, wo ich aufgewachsen bin, die Schweiz ist ja stolz auf ihre Arbeitsethik, da war das wie so eine Schande, wenn jemand arbeitslos war. Ich weiß noch ein Dorf von etwa 2000 Einwohnern, da war einer arbeitslos. Und das war so der Geächtete. Da guckten immer alle drauf. Das ist der Arbeitslose bei uns im Dorf. Er ist natürlich ein bisschen übertrieben, denn wir alle sind froh für die Arbeitslosenversicherung. Die hat vielleicht manchen schon mal über die Runden geholfen, über eine gewisse Zeit hinwegzukommen, während er eine neue Arbeit suchen musste. Auch das ist ein gutes soziales Sicherungssystem. Aber wir wollen uns alle daran erinnern, Gott möchte nicht, dass wir von den Ungläubigen profitieren, wenn wir es vermeiden können. Wenn wir zu einem kollektiven sozialen Sicherungssystem gehören und eben in eine entsprechende Situation kommen, dann ist es völlig in Ordnung. Kindergeld, wir haben auch von der Eigenheimzulage selber profitiert. Wenn das ein allgemeiner Konsens ist, eben nach Epheser 4, 28, wer bedürftig ist, soll etwas abkriegen, völlig in Ordnung. Aber wo es möglich ist, dass man arbeiten kann und es nicht tut, da ist es nicht richtig. Jetzt gibt es aber eine Gefahr. Ein Bruder aus München hat mir gesagt, Marc, ich habe mit ihm so über dieses Thema ausgetauscht, hat er gesagt, über dieses Thema predigen wir nicht in München. Weil München ist eine Stadt, wo die Wirtschaft so boomt, er sagt, unsere Brüder stehen in solcher Gefahr, nur noch für die Karriere zu leben und das Evangelium ganz zu vergessen. Bibelstunden unter der Woche nicht mehr möglich, die müssen arbeiten. Wochenende oft auf Reisen für den Arbeitgeber. Das ist die andere Gefahr. Und ich möchte auch daran erinnern, dass es die Gefahr gibt, in der Arbeit dann unsere Erfüllung zu finden. Niemals darf das freudige und beständige Erwarten seines Kommens uns bewegen, unsere irdischen und gesellschaftlichen Pflichten zu vernachlässigen. Also die Thessalonicher erinnern uns daran. Das sollen wir nicht vernachlässigen. Aber niemals dürfen unsere irdischen Pflichten unser Herz so in Beschlag nehmen, dass wir sein Kommen vergessen, sodass Sorgen, Reichtum und die Vergnügungen des Lebens das Wort ersticken. Der Same, der unter die Dornen gesät wird, in dem Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld, ist im Bilde gesprochen das Phänomen, dass Sorgen, Reichtum und die Vergnügung des Lebens das Wort ersticken. Und wir nur noch arbeiten, um genug Geld zu haben, um uns alle unsere Wünsche zu beantworten. Der Herr schenke uns, dass wir keine Schwärmer werden, aber schenke uns auch, dass wir sein Wort beachten und nicht in der Arbeit und im Geld verdienen unsere Erfüllung finden, in Karriere, in Anerkennung, in Reichtum. Wie werden wir vor beiden Gefahren bewahrt? Indem wir die Bibel lesen. Und indem wir die ganze Bibel lesen und immer wieder zu diesem Ausgleich kommen, der so wichtig ist. Es gab einmal eine Bibelschule, da hieß einer der Bibellehrer Mr. Maxwell. Und die Bibelschüler, wie das so normal ist in einer Bibelschule, wenn sie dieses Thema entdeckten, dann waren sie Feuer und Flamme für die Taufe und fragten jeden, bist du schon getauft und bist du durch Untertauchen getauft worden? Und dann entdeckten sie das Abendmahl und fragten jeden, wie oft feierst du Abendmahl, machst du das regelmäßig? Und dann ging es nur noch darum, oder sie entdeckten eben die Prophetie und redeten nur noch über die Frage, ob wir jetzt vor der Trübsal entrückt werden oder vielleicht doch erst in der Mitte oder danach. Und der Lehrer Maxwell sagte ihnen immer, keep balance, halte Ausgleich. Das eine tun, das andere nicht lassen. Dinge, die wir entdeckt haben, betonen, aber das andere nicht vergessen. Und dann fingen die Bibelschüler an, immer wenn einer wieder anfing, ein Thema übermäßig zu betonen und die anderen zu vernachlässigen, dann ermahnten sie sich mit Maxwell 1 verse 1, keep balance. Und das ist auch bei unserem Thema total wichtig. Vielleicht ist es wirklich so, dass es für Deutschland oder Mitteleuropa allgemein nicht so sehr ein Problem ist, dass wir nicht mehr arbeiten und nur noch Traktate verteilen wollen. Aber trotzdem steht es in der Bibel und auch wenn du bis heute jahrzehntelang treu gearbeitet hast, dann hilft dir vielleicht diese Stelle, dich ermutigen zu lassen und dass du nicht denkst, ich habe mein Leben verschwendet. Nein, du hast sogar in der Liebe noch zugenommen, wie Paulus uns es gesagt hat. Indem du still warst und dein eigenes Brot verdientest und nicht abhängig warst von anderen. Das ist eine Tugend. Und Gott ermutigt dich und sagt, das war Gottesdienst, das ist Gottesdienst. Und sieh diese Arbeit, die du tust, um dein tägliches Brot zu verdienen, als einen Dienst, den du für mich tun darfst. Das kann uns und soll uns zur Ermutigung dienen und uns eben bewahren vor Schwärmerei. Gott ist so gut zu uns. Er gibt uns so gute Anleitungen für ein ausgeglichenes, harmonisches Leben. Und wenn wir entmutigt werden, weil wir denken, was ich tue, ist nicht viel wert, das bewegt nicht viel, keine spektakulären Dinge, dann sind solche Stellen ganz wichtig, dass wir verstehen, wie Gott eigentlich möchte, dass wir hier auf der Erde unser Leben führen. Und dass letzten Endes nicht so sehr die Frage ist, was tust du? Stehst du am Fließband oder im Vorstand einer großen Firma? Sondern wie tust du es? Wie lebst du dein Leben? Lebst du es wirklich wie für den Herrn? Oder lebst du es für andere Ziele? Der Herr schenke uns allen diesen Ausgleich, dass wir den immer richtig gewichten in unseren Herzen und dass wir in allem, was wir tun, in Wort oder Werk, alles tun wie für unseren Herrn Jesus und Gott, dem Vater, dankbar sind dafür. Amen.